Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Herzlich willkommen zu dieser DFP-Audio-Fortbildung von Springer Medizin. Entzündungen vorbeugen, Schübe lindern, Ernährungsempfehlungen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen mit Oberärztin Dr. Sonja Heeren von der Universitätsklinik für Innere Medizin 1 in Salzburg und mit der Diabetologin Maria Benedikt. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung der Pfizer Corporation Austria GmbH Wien und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Frau Dr. Heeren, was weiß man über die Ursachen chronisch entzündlicher Darmerkrankungen? Wie ist hier der Stand der Forschung?
Prinzipiell muss man mal unterscheiden. Wir haben ja 2 große Gruppen von Darmerkrankungen. Das ist einerseits mal die Colitis ulcerosa und andererseits den Morbus Crohn. Bei der Colitis ulcerosa gibt's auch 3 Untergruppen eigentlich. Also startend hinten im Rektum mit der aktiven Inflammation, der reinen Proktitis, sicher die leichteste Form, die man bei der Colitis erwischen kann. Dann die linksseitige Colitis, die eben bis zur Flexur hinaufgeht. Und dann die Pankolitis. Bei der Pankolitis muss man etwas aufpassen. Das heißt nicht, dass der gesamte Darm in Inflammation steht, sondern es kann teilweise segmentphasenartig verlaufen, teilweise auch unterschiedlich in den verschiedenen Schüben. Und auch hier kann das Ileum betroffen sein. Also ganz wichtig, im Rahmen einer Backwash-Ileitis kann hier das Ileum betroffen sein, was dann auch wiederum Sinn macht, wenn wir mit Ernährungstherapien auch einmal bei der Colitis ulcerosa starten. Der Morbus Crohn ist immer für mich mein Chamäleon. Das heißt, er kann wirklich tatsächlich vom Mund mit aktiver Inflammation bis ins Rektum hinauf auftreten. Die Ursachen sind ganz schwierig. Also ich glaube, jedes Jahr erfinden wir eine neue Ursache dazu. Das heißt, das Ganze ist einfach multifaktorell verursacht. Wir haben sicherlich einen genetischen Hintergrund, aber wenn wir 3 da so sitzen, hat sicher einer von uns diesen genetischen Hintergrund und wird hoffentlich nie eine CED oder ein Rheuma entwickeln. Das heißt, wir brauchen auch noch sogenannte Pathogene, die diese Krankheit aktivieren können. Und da stehen natürlich im Vordergrund nach wie vor Viren, Bakterien, zum Beispiel der Campylobacter dürfte sehr große Rolle spielen, aber auch Norovirus-Infektionen. Zuletzt stand Corona ganz hoch im Kurs. Auch hier haben wir vermehrt neue Aktivierungen der Erkrankung gesehen. Zusätzlich natürlich die Umwelteinflüsse und die müssen wir ganz in den Fokus nehmen und da gehört vor allem für mich immer das Rauchen dazu. Das mag der Psyche helfen und damit indirekte Erkrankung, aber sicherlich nicht die Inflammation hemmen. Und dann natürlich unsere Ernährung. Und warum nimmt sie in der westlichen Welt zu? Das steht eindeutig fest. Autoimmunerkrankungen steigen hier bei uns und da steht sicher die Ernährung ganz im Vordergrund und unsere Ernährung ist im Moment leider nicht die beste. Und als Hauptfokus sehe ich hier die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die in zahlreichen Nahrungsmitteln mittlerweile vorkommen. Emulgatoren, da gibt es auch schon zahlreiche Studien, dass die sich negativ auf die Inflammation auswirken können. Was verstehe ich unter Emulgatoren? Das sind immer Stoffe, die hydrophile, hydrophobe Massen miteinander verbinden können. Und die sind natürlich ganz zahlreich vorhanden in der Fertigindustrie, aber auch natürlich einfach ganz einfach in der Früh in der Margarine zu sehen. Und wir haben auch schon Studien, die einfach nur auf Emulgatoren verzichten. Und durch diesen Verzicht kommt es zu einer Verbesserung vom Morbus Crohn. Aber natürlich, wir werden es noch nie ganz herausfinden. Allein das Mikrobiom zählt so viele Einwohner wie ganz New York in unserem Darm. Es spielt eine ganz große Rolle, einfach durch die Fütterung des Mikrobioms. Alles, was wir von oben hineingeben, wird unten durchgefüttert, wird unser Mikrobiom ändern, werden unsere pH-Werte verändern, werden unsere Fettsäuren im Körper verändern. Das heißt, da sind wir noch nicht am Ende unserer Wissenschaft.
Es gibt eben Nahrungsmittel bzw. Ernährungsweisen, die im Verdacht stehen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen mit verursachen zu können. Welche sind das, Frau Benedikt?
Ja, das ist in der westlichen Welt heute. Wir ernähren uns mit viel, viel mehr Zucker. Nach Kriegsende wurde es immer besser, die Ernährung haben wir gemeint, aber damit ist aber auch der Zuckerkonsum sehr, sehr stark gestiegen. Dann die Fertigprodukte, das haben wir schon gehört, also wenn die Zusatzstoffe drinnen sind, also das ist sicherlich auch eine große Ursache. Und was man nicht vergessen darf, vor allen Dingen sind es Fertigbackwaren, die besonders also eben diese Transfettsäuren enthalten, wenn man also immer Blätterteiggeschichten, frittierte Speisen, sehr viel mit dem Palmöl, wo sehr viel ungesättigte Fettsäuren drinnen sind. Das ist also etwas, das also sich sicherlich sehr ungünstig auswirkt. Und auch zum Beispiel die Zubereitung von Speisen, wenn man sehr stark Lebensmittel erhitzt oder zum Beispiel Fleisch grillt und wir sind halt Fleischesser geworden, dann können es die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe sein, die Nitrosamine, die das verursachen können. Und das ist immer nur ein Teil dazu und wie wir schon gehört haben, es kann also auch die Ganzheitlichkeit darf man halt auch nicht vergessen. Da geht es nicht nur um die Ernährung alleine, sondern auch um die Bewegung und wie fühlt man sich einfach auch seelisch.
Frau Dr. Herin, Sie haben es bereits angesprochen, die beiden wichtigsten Vertreter der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Was lässt sich ganz allgemein zum Verlauf solcher Erkrankungen sagen?
Wir haben hier natürlich leider auch mit verschiedenen Verlaufsformen zu tun. Wir sind individuelle Wesen. Das heißt, wir können eigentlich zu Beginn der Erkrankung niemals sagen, wie die weitere Erkrankung verlaufen wird. Die häufigste Form, vor allem beim Morbus Crohn, ist eigentlich die akute schubartige Form. Das heißt, der Patient hat einen Schub, wir können ihn durch entsprechende Therapien in eine sogenannte Remission bringen und nach einer gewissen Zeit, die mir leider immer völlig unbekannt ist, tritt der nächste Schub auf. Es gibt aber auch die hartnäckigen Verlaufsformen, das sind dann teilweise so chronisch aktive Formen und da muss man unterscheiden unter leichten Formen, die immer eine leichte Inflammation zeigen, unberührt von dem, wie ich ihn therapiere. Und dann gibt es natürlich auch leider die chronisch hochaktiven Formen, die sehr früh wahrscheinlich in einer operativen Versorgung enden werden, wo er wirklich mit aggressiven Therapien arbeiten muss. Prinzipiell muss man sagen, wird in England an einer Vorhersage gearbeitet, das ist die Predict-Sure-Studie, wo sie festgestellt haben, dass gewisse Marker an den CD8-Zellen uns einteilen können in zwei verschiedene Gruppen. Das sind ja einerseits die hochaktiven Formen, andererseits die niedrigaktiven Formen. Aber hier muss man ganz deutlich sagen, es gibt die berühmte dritte Gruppe, da gehören auch etliche Patienten hinein und wir können gar nicht sagen, wie es weitergehen wird. Weiters denke ich mir immer, es ist eine wichtige Information zwar für den Arzt, wie er behandeln sollte, aber wahrscheinlich für den Patienten nicht sehr angenehm, wenn er weiß, er ist in der hochaktiven Form und dann monatelang auf seinen nächsten Schub wartet. Und dann spielt hier auch sicher die Psyche eine große Rolle, die ihn wahrscheinlich dann tatsächlich in einen Schub stürzen wird. Das heißt, auch hier haben wir viele Unbekannte noch. Wichtig ist einfach Therapie optimieren, Patienten in Remission halten mit all verfügbaren Mitteln, die wir haben.
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind eben durch Schübe gekennzeichnet. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es beispielsweise beim Morbus Crohn bei einem akuten Schub?
Also im akuten Schub unterscheide ich mich ganz definitiv von der Erhaltungsphase. Der akute Schub beim Morbus Crohn, da steht nach wie vor das Burosan im Vordergrund, wenn ich einen leichten Verlauf habe. Das ist ganz wichtig. Burosan reicht nicht für schwere Verläufe aus. Es ist auch hier nur eine kurze Therapie, das heißt maximal 12 bis 16 Wochen. Und dann hat diese Therapie ersetzt zu werden durch ein gutes remissionserhaltendes Medikament. Auch die Steroide, die klassischen Steroide, werden beim Morbus Crohn in schweren Verlaufsformen gebraucht, leider teilweise auch in sehr hohen Dosierungen. Zum Glück sind wir mittlerweile so weit angelangt, dass wir sehr gut, sehr früh einsetzen können, sogenannten Biologika, wo die TNF-Faktoren, dazu gehören Interleukin-23-Hämmer und vielleicht ab 2023 auch schon die JAK-Inhibitoren und darunter die selektiven. Das wird sich aber noch zeigen, das hängt natürlich nach wie vor von der Erstattung ab. Prinzipiell muss man sagen, Steroide kehren eingespart, auch hier wieder mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, zu arbeiten. Ein bisschen unterscheidet sich die Colitis ulcerosa dann vom Crohn. Da habe ich natürlich die Steroide im Vordergrund, das Budosan wird ein bisschen zurückgedrängt. Es gibt zwar Retardformen, die bei der leichten Colitis auch greifen könnten. Das Mesalazin geht nach wie vor ein bisschen in den Vordergrund bei den leichten Verlaufsformen. Und bei den schweren Formen muss man wirklich frühzeitig auch hier mit TNF-Faktoren starten. Und dann gibt es auch noch Indikationen nach wie vor für das gute alte Cyclosporin A. Zusätzlich komme ich immer bei meiner Therapie tatsächlich mit Ernährungstherapien, weil einfach jeder Faktor, den ich den Patienten bieten kann, ihn zu unterstützen bei der Heilung ganz wichtig ist.
Die Ernährung war gerade schon Thema, sie spielt auch therapeutisch eine Rolle. Frau Benedikt, wie sieht eine solche Ernährungstherapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen aus?
Ja, erstens muss man mal sagen, die Ernährungstherapie, die wird immer vom Mediziner oder von der Medizinerin angeordnet und die hängt natürlich immer davon ab, die Therapie, um welchen Schweregrad der Erkrankung es sich gerade handelt. Und das kann man sich eigentlich ganz gut merken, C für klinische Ernährung, für den akuten Schub. Da braucht man meistens also die parenterale und die enterale Ernährung dazu. Oder man kommt auch ausschließlich, da werden wir noch später noch darauf hinweisen, mit einer ausschließlichen Formulardiät aus, besonders beim Morbus Crohn. Dann das E steht für den ausklingenden Schub, da macht man den Ernährungsaufbau. Und D steht für Dauerernährung, wenn der Patient wieder in der Remissionsphase ist. Und da geht es eigentlich dann ihm wirklich eine gute Ernährungsform, eine regionale, saisonale Mischform anzubieten. Und nicht zu vergessen auch, er sollte auf das Essverhalten auch aufmerksam machen. Und das ist oftmals das Schwierigste. Die Mahlzeitenintervalle sollte man gut einhalten. Das gut kauen ist ganz wichtig. Wann soll ich was dazu trinken? Und das gehört alles zu diesen Maßnahmen, die man also da durchführen sollte bei der Ernährungstherapie dazu.
Wo können denn betroffene Patientinnen und Patienten eine solche Therapie erhalten? Und wie sieht es mit den Kosten aus? Übernimmt die Krankenkasse?
Ja, es ist so, wenn man im Krankenhaus ist, dann ist die Ernährungstherapie im Krankenhaus finanziert, also das wird also bezahlt, weil es dort eben diese ernährungsmedizinische Beratung gibt und die Spezialisten dazu, also Diätologen oder Diätologinnen, die also sich dann darum kümmern. Im extramoralen Bereich schaut es sehr, sehr schlecht aus, weil hier muss sich der Patient das privat bezahlen. Und die Schwierigkeit ist auch, braucht er noch eine klinische Ernährung dazu, eine Zusatznahrung, weil er eine Mangelernährung hat, dann wird es noch schwieriger, dass ihm das auch bezahlt wird. Und deswegen ist immer die Zusammenarbeit, eben wenn man im extramoralen Bereich arbeitet, mit der Klinik sehr, sehr wichtig, um wirklich den Patienten gut unterstützen zu können.
Brauchen Diätologen und Diätologinnen eine Spezialausbildung für die Versorgung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in Österreich? Oder können hier zum Beispiel auch Ernährungsberaterinnen und Berater therapeutische Angebote machen?
Nein, es dürfen nur Diätologen oder Diätologinnen diese Beratung durchführen oder die Ernährungstherapie. Es dürfen auch in Österreich keine Ernährungswissenschaftler machen, sondern das untersteht nur dieser Berufsgruppe. Es ist so, dass man keine Spezialausbildung benötigt, aber es ist natürlich schon sinnvoll, wenn sich diese Berufsgruppe, wenn sie sich spezialisieren möchte auf dieses Gebiet, natürlich da sich gut weiterbildet und es gibt da immer wieder Angebote. Und ich finde, das ist also das Um und Auf, weil sonst kann ich natürlich nicht diesen Patienten nach neuesten Kriterien, nach neuesten Studien gut beraten. Und natürlich, ich brauche vielleicht auch ein bisschen Erfahrung noch dazu. Das ist also auch ein Teil, der sicherlich da dazu gehört. In Salzburg sind wir da ganz gut gestellt, weil wir also eine sehr gute Klinik haben, die sich auf das spezialisiert hat und die Zusammenarbeit eben da ganz, ganz gut funktioniert. Aber auch, muss ich dazu sagen, nicht nur im Klinikbereich, sondern auch der extramorale Bereich wird da mit eingebunden. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, weil wir wollen ja diesen Patienten wirklich optimalst und gut unterstützen.
Frau Dr. Heeren, welche Daten gibt es denn zur Wirksamkeit von Ernährungstherapien? Man ist ja lange davon ausgegangen, dass die nur bei Kindern wirksam sind. Gibt es nun auch positive Daten für Erwachsene?
Prinzipiell ruhen die Daten noch auf einer sehr alten Analyse. 2018 ist die letzte Analyse vom Cochrane-Institut herausgekommen. Und da muss man tatsächlich sagen, dass Kinder ein Ansprechen, da reden wir jetzt nur über den Morbus Crohn, von 89% allein auf diese Elementardiät hatten versus 61% aufgrund von Steroidtherapien. Das Gleiche hat man dann mit einer Analyse noch einmal bei Erwachsenen versucht. Die haben jetzt etwas schlechter abgeschnitten mit 58% für die Ernährungsdiät und halt bei den Steroiden tatsächlich 73%. Aufpassen muss man, Cochrane-Analysen, sind nicht geeignet, sind keine Studien. Aber es ist halt tatsächlich schwierig, in einem Ernährungsbereich Studien durchzuführen. Wie soll ich gegen Placebo kontrollieren? Essen muss jeder von uns und wir sehen alle, was wir essen. Und ich glaube, ich kann selten einen Patienten für 12 Wochen animieren, dass er einfach einen orange eingefärbten Brei isst und nicht weiß, was drinnen ist. Die Erwachsenen sind auch nicht sehr compliant, das hat man gesehen, das war eine der Hauptursachen, warum diese Studien auch nicht funktionieren. Man kann das Gluten im Stuhl messen und bei den Erwachsenen hat es sehr häufig positiv ausgeschlagen, das heißt, die haben dazwischen gegessen. Das heißt, wenn wir schon so eine Diät anbieten, wir können cheaten, aber wenn wir cheaten, dann sollte man vielleicht sehr vernünftig den Patienten sagen zu cheaten. Da gibt es gewisse Lebensmittel, die tatsächlich erlaubt sind und die man auch machen kann. Dazu sind wir jetzt in die letzten Jahre umgestiegen und haben nur für sehr compliante Patienten biete ich jetzt nur mehr 100% Elementardiät an, sondern ich steige jetzt auf die partiellen Ernährungstherapien um. Da gibt es dann verschiedene Formen, wo man sagt, zwischen 50-75% kriegt er seine Elementardiät. Und da wäre oft gefragt, welchen soll ich nehmen? Es ist völlig egal, welche Formula-Diät man nimmt. Ja, es gibt verschiedene Zusatzernährungen. Das Wichtigste bei dem Erwachsenen ist tatsächlich, dass sie ihn geschmacklich bekommen und dass man im Notfall auch zwischen die Geschmäcker wechseln kann. Erwachsene tolerieren keine Magensonden. Die wollen natürlich nicht im Beruf stehend mit der Magensonde ins Büro marschieren. Das heißt, sie müssen es tatsächlich selbst trinken. Und da ist der Geschmack an vorderster Front. Und da muss man wissen, die reinen Elementardiäten, die schmecken nicht besonders angenehm. Egal, ob man sie kühlt, egal, ob man sie verdünnt, das wirklich für 12 Wochen mal durchhalten, da braucht man schon einen extremen Ehrgeiz für die Erkrankung. Und das Nächste, was man noch anbieten kann, es gibt dann einzelne Diätformen, die diese Elementardiäten nachmachen. Das ist die CD3, die kommt auch aus England. Und da sind wirklich dann Nahrungsmittel drinnen, die sich komplett den Formula-Diäten angleichen. Aber das gehört dann wirklich in Hände von Diätologinnen. Man muss tatsächlich den täglichen Tagesverbrauch berechnen und da muss man aufpassen. Im akuten Schub braucht ein Patient wesentlich mehr Eiweiß. Das sind 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann geht es auch darum, dass man alle Mikro- und Makronährstoffe einhält. Und dass alle verbotenen Lebensmittel wie Gluten, natürlich der Alkohol gehört sowieso weg, dann rauskommen. Das heißt, das ist nichts, was ich als Arzt so nebenbei verordnen kann. Da rede ich mich mit den Diätologinnen zusammen und wir erstellen richtige Wochen- bzw. Kochpläne für die Patienten. Und das kommt dann dazu, der Patient sollte frisch kochen, weil Aufwärmen führt zur Histaminfreisetzung, was die Probleme aggravieren kann. Und dazu müsste auch die Kraft haben. Und das muss man in einem akuten Schub berücksichtigen, dass das wirklich durchgeführt werden kann.
Frau Benedikt, eine solche Ernährungstherapie bedeutet natürlich eine Umstellung bzw. auch Einschränkungen bei der Ernährungsweise. Wie lange sollten die diätischen Vorgaben strikt eingehalten werden? Wann und wie können sie gelockert werden?
Ja, man spricht oftmals, also wie schon die Frau Dr. Herrn gesagt hat, von 6 bis 8 Wochen. Und das ist manchmal eine sehr große Herausforderung an unsere Berufsgruppe, diesen Patienten immer wieder zu motivieren, das durchzuhalten. Und man muss sich vorstellen, manche Formula-Diäten schmecken dann zum Beispiel leicht nach Vanille. Und wenn jemand Vanille nicht mag, dann wird es also schon ein bisschen schwierig, das also durchzuhalten. Und da ist es auch oftmals wichtig, dass man natürliche Lebensmittel dazu gibt, aber natürlich keine Produkte, keine Fertigprodukte, sondern wirklich was Naturbelassenes. Das ist also da in dem Sinn wichtig. In der Remissionsphase dann, da ist es eben auch wichtig, dass man auch dann sagt, naja, jetzt können sie wieder alles essen, das ist auch oftmals sehr gefährlich, wäre nicht sinnvoll, weil erstens einmal könnte es sein, dass der durch die Therapie übergewichtig ist, aber er kann auch eine schwere Mangelernährung haben. Und wenn das der Fall ist, dann ist es in der Remissionsphase umso wichtiger, dass er sich gut ernährt. Und da sprechen wir heute sehr gerne von einer mediterranen Ernährung. Die wir kennen mit viel Fisch, mit viel Gemüse, mit guten Ölen. Und ich sage immer, man kann es aber auch nordisch machen. Also wir sind eher im Norden und ich spreche dann immer von der nordischen Küche. Und da könnte man das Olivenöl zum Beispiel durch Rapsöl, durch Leinöl, durch Walnussöl könnte man ersetzen. Immer dieses Regionale, Saisonale ist da ganz wichtig. Den Fisch kann man auch aus den heimischen Gewässern nehmen, auf eine gute Fleischqualität achten, nicht zu oft Fleisch in der Woche. Und es sollten auf alle Fälle immer ausreichend Gemüsesorten dabei sein. Wenn man eher mit Blähungen hat, eher so die leichten Wurzelgemüse verwenden. Und nicht zu vergessen die Kräuter. Und die Kräuter sind nicht nur wegen den Vitaminen und Mineralstoffen wichtig, sondern auch wegen den sekundären Pflanzenstoffen, und es sind auch die Bitterstoffe, die an und für sich auch oftmals nicht appetitanregend sind, sondern für eine gute Verdauung sorgen und auch zum Beispiel auch gut sättigen können. Und Bitterstoffe, da hat man dann oftmals nicht so einen Guster auf die süßen Sachen. Und das ist also auch wichtig, dass man das dann dem Patienten gut. Vielleicht noch zu sagen, wir haben immer dieses Thema auch, darf ich Butter verwenden? Ja, ich darf Butter verwenden. Sie sollte nur nicht erhitzt werden, sondern eher als Streichfett verwendet werden. Butter hat ja eine gesättigte Fettsäure, das ist die Buttersäure, und die wirkt eigentlich auf unseren Darm, das weiß man nachweislich, also sehr entzündungshemmend. Also man kann es nicht kiloweise nehmen, aber gut dazu mischen, das wäre also auch von Vorteil. Und nicht zu unterlassen ist also auch zu schauen, nimmt dieser Patient auch ausreichend Eiweiß zu sich? Besonders wenn er stark abgenommen hat, muss ja wieder ein Aufbau stattfinden. Der Muskelaufbau muss wieder gestartet werden. Das kann man einerseits durch Bewegung, aber auch durch gute Nahrungsmittel. Und da spielen besonders die Milchprodukte auch eine große Rolle. Eventuell muss man denen noch eine Zusatznahrung dazugeben. Und da weiß man zum Beispiel auch, dass das Milchprotein, also das Milcheiweiß, besonders also das Molkeneiweiß, die Muskelsubstanz wieder besser aufbauen kann. Und das ist also wichtig, dass man zu solchen Dingen noch zusätzlich greift.
Wenn sich Patientinnen und Patienten gegen eine solche Ernährungstherapie entscheiden, stellt das aus medizinischer Sicht ein Problem dar? Und gibt es hier Alternativen, Frau Dr. Herren?
Aus medizinischer Sicht muss man sagen, dass natürlich mittlerweile die medikamentöse Therapie sowieso im Vordergrund steht und natürlich auch sehr gut wirkt. Aber ich denke mir auch, im Sinne des Patienten und seiner Symptomatik, vor allem seiner gastroenterologischen Symptomatik, sollte man die Patienten sehr zu Ernährungstherapien oder zumindest zu einer Diätberatung motivieren. Das heißt, bei mir in meiner Ambulanz, wenn ein Patient zu mir hereinkommt, kriegt er bei der Erstvorstellung eine Diätberatung, und eigentlich bei jedem akuten Schub schicke ich den Patienten zur Diätberatung. Und das ist ganz bewusst, weil was in unseren Köpfen vorgeht, ist die Angst vor der Malnutrition. Und die Malnutrition ist bei Patienten mit CED sehr häufig. Also es gibt Studien, die sagen so zwischen 30-60%. Und da gilt es einmal zu unterscheiden, dass ein prinzipiell adipös wirkender Patient, der zu mir in die Ambulanz kommt, auch eine Malnutrition haben kann. Weil gerade diese Patienten haben einen Mangel an fettfreier Masse. Und die brauche ich aber, dass ich sagen kann, dass auch ein Schub gut abheilen kann. Das heißt, das Screening auf Malnutrition ist einer der wichtigsten Punkte, und das versuche ich auch dem Patienten immer zu vermitteln. Denn die Erkrankung selbst bedingt einfach, dass man weniger isst, und zwar deswegen, weil man gelernt hat, wenn ich nichts esse, habe ich weniger gastroenterologische Symptome. Und da finden wir Patienten, die essen in der Früh schon nichts, gehen dann in die Arbeit und die nächsten 12 Stunden wird überhaupt nichts mehr gegessen, weil sie gelernt haben, dass sie dann keine Durchfälle haben. Und das heißt, die ungesunde Ernährung beginnt dann am Abend. Das Zweite, was dazu kommt, ist, dass die Patienten sehr oft depressiv sind. Auch hier muss man vorsichtig sein. Das heißt, sie schaffen es einfach nicht einmal, sich eine gesunde Ernährung zuzubereiten. Und dann kommt oft auch noch eine anorektische Komponente dazu. Dann haben wir wieder Patienten, die versuchen, sich sehr gesund zu ernähren und stecken trotzdem tief in ihrer Malnutrition drinnen. Und die Ursache ist dann meistens die aktive Inflammation im Schub. Wir müssen aufpassen, wir haben Patienten mit großen operativen Eingriffen, die ja sehr viele Darmabschnitte verloren haben, wo die Resorption nicht mehr gewährleistet ist. Durch die Diarrhoe gehen sehr viele Nährstoffe auch verloren. Und das heißt, ich kann mit einer einfachen Multivitamintablette in der Früh nicht meine Probleme heilen. Und ich versuche eben wirklich die Patienten dann zu motivieren, auf spezielle Ernährungsformen Rücksicht zu nehmen. Das muss nicht immer eine Diät sein, aber es hilft schon ungemein im akuten Schub, wenn man sich zumindest an eine gewisse Form der Schonkost hält.
Frau Benedikt, wenn bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung ein akuter Schub vorliegt, welche Nahrungsmittel sind dann günstig, welche sind ungünstig und warum?
Man macht immer einen langsamen Kostaufbau, der wird aber immer mit der Medizin besprochen. Und das Beste ist an und für sich, wenn man mit so Karottensuppe, Hafer- oder Grissuppe anfängt, um ein bisschen Eiweiß hineinzubringen, kann man die zum Beispiel mit Ei legieren, Apfelmus. Und was auch oftmals wichtig ist, dass man auch verschiedene Teesorten anbietet. Und da sind die Kräutertees natürlich am besten. Manche mögen das ja nicht so gern und immer das Wichtigste ist, gerade bei den Tees muss man wirklich vorsichtig sein, nicht lange ziehen lassen Kräutertees, sondern nur ganz kurz und mengenmäßig achten. Es genügt immer für eine Tasse, einfach einen Kaffeelöffel an Trockenteemischung hineinzugeben. Das ist ausreichend und die meisten machen den Fehler, die glauben immer, sie müssen viel reingeben, dass das ja wirkt. Und das ist eigentlich nicht der Fall, sondern die Dosis ist es immer. Sie macht zwar dann nicht das Gift, aber sie macht es dann nicht mehr so schmackhaft. Und dann geht man eigentlich immer so auf eine sogenannte Aufbaukost über. Und bei der Aufbaukost sollte man immer achten darauf, dass das also leicht bekömmliche Speisen sind. Wichtig wäre da zum Beispiel, dass man mit der Rohkost noch sehr zurückhaltend ist. Keine blähenden Speisen, also besonders bei den Gemüsesorten, so Kraut- und Kohlsachen, das lässt man in dem Fall weg. Wichtig auch nichts in Fett herausgebackenes. Der Alkohol, der ist also sehr, sehr ungünstig, besonders also die Spirituosen. Dann keine groben Brotsorten oder zu frisches Brot, das ist also auch eher ungünstig. Auch manche lieben ja Käse, da sollten sie eher zu milden Käsesorten greifen, Schnittkäse oder so Gervais, also Frischkäsesorten, Topfen auf verschiedene Art, wie schon gesagt vorher, mit Kräutern zum Beispiel anzurichten, aber diese würzigen und langgereiften sollte man eher weglassen. Natürlich auch bei Fleischprodukten ist es eher ungünstig, was Geräuchertes zu nehmen. Und was ganz wichtig ist, nicht zu viel Zucker, weil der kann also auch dann an und für sich sehr viel Blähungen machen und manchmal ist dann das Hungergefühl oftmals also dann immer ständig da. Und natürlich, was wir heute auch schon erwähnt haben, sind die Fertigprodukte. Also die sollte man also wirklich weglassen. Es ist auch immer ganz günstig, dann den Patienten wirklich leichte Rezepte mitzugeben, Tipps mitzugeben, wie er sie das macht. Weil sie haben oftmals die Vorstellung, sie müssen jetzt ganz anders kochen und das ist eigentlich gar nicht so. Und wir haben halt alle so moderne Küchen, wo leichte Küche schnell zubereitet wird, aber man muss ihnen die Anweisungen geben, wie sie es eigentlich zu Hause dann gut machen können. Und wie gesagt, auch auf was man besonders eingehen sollte, wäre das Essverhalten, dass es wirklich öfters kleinere Mahlzeiten sind, dass er sich wirklich hinsitzt und das Essen isst und nicht zwischendurch wieder beim Computer was herumschreibt oder sich eine Fernsehsendung nebenbei anschaut. Also er sollte sich wirklich auf das Essen konzentrieren und möglichst nicht zum Essen trinken, weil das ist immer die ganz große Gefahr, wenn man isst und dann sofort was trinkt, dann kaut man es nicht richtig. Und ein altes Sprichwort auch für uns Gesunde wäre, gut gekaut ist halb verdaut.
Bleiben wir beim akuten Schub. Worauf ist bei einem akuten Schub aus ärztlicher Sicht zu achten, was die Ernährung bzw. die Nährstoffaufnahme betrifft, Frau Dr. Herren?
Für uns Ärzte ist es nicht nur wichtig, jetzt auf die Malnutrition zu achten, sondern wir sollen jetzt auch schauen, dass die Mikro- und Makronährstoffe stimmen. Und da muss ich mit meiner Laborinterpretation irrsinnig aufpassen. Ich habe etliche Nährstoffe, die jetzt im Blut zur sogenannten Akutphase Molekülen zählen und damit entsprechend im Schub entweder ansteigen oder abfallen können. Also ganz bekannter Vertreter wäre hier das Ferritin, was man im niedergelassenen Bereich sehr gerne hernimmt, um die Eisensättigung zu kontrollieren. Das heißt, das ist im akuten Schub stark erhöht, also mit habe ich falsch positiv hohe Werte. Und auch Kupfer ist immer ein Akutphasenprotein, was ansteigt, während hingegen die Folsäure und auch das Selen und Zink können dann hingegen wieder sinken. Das heißt, im akuten Schub ist mir immer ganz wichtig und es ist, glaube ich, uns allen bewusst, die Patienten verlieren Blut durch die Inflammation. Damit geht auch wertvolles Eisen verloren. Die Eisenquelle muss gut gefüllt sein. Und hier geht es einfach um mal, dass man schaut, wie schaut der Eisenstatus aus. Bitte im akuten Schub diesen beurteilen nach der Transferinsättigung. Das heißt, die nehme ich immer dazu zusätzlich im Labor ab. Orale Eisengaben machen im akuten Schub wenig Sinn. Die haben da gar nichts eigentlich verloren. In der Remission ist das ein anderer Faktor, aber das sollte wirklich eine stabile Remission eingetreten sein. Dann kann ich die orale Eisengabe machen. Man muss sich aber bewusst sein, dass die Aufnahme wirklich schlecht ist. Das heißt, wir haben zweiwertige Eisenpräparate hauptsächlich am Markt und ich nehme im Duodenum maximal 4,5% auf und auch nur dann, wenn ich das nüchtern zu mir nehme, Vitamin C dazu kombiniere und schaue, dass ich dann auch ja keine Milch trinke. Das heißt, die Eisenaufnahme ist wahrscheinlich hier mit mehr Nebenwirkungen verbunden wie Effekt. Im Schub arbeiten wir hauptsächlich mit der IV-Eisengabe. Da gibt es mittlerweile sehr gute, auch erstattbare Produkte. Hier geht es aber darum, dass bei schweren Schüben, bei Infektionen darf ich kein IV-Eisen geben. Und sollte sich das stabilisiert haben, bitte rasch hineingehen, sich die Eisenlast auch bitte ausrechnen und immer wieder kontrollieren, wie hoch die Eisenlast dann tatsächlich im Körper ist. Denn eine Eisenüberladung sieht man auch immer wieder, dass Patienten einfach monatelang IV-Eisen bekommen, ohne dass das jemand kontrolliert und dann wirklich die Leber überlastet ist mit dem Eisen. Was muss ich beim Patienten noch aufpassen? Das ist vor allem das Vitamin D. Vitamin D ist gerade in unseren Breiten mit der fehlenden Sonne generell ein Mangelvitamin. Bei Patienten mit chronischen Erkrankungen sollte es unbedingt ausgeglichen werden. Es dürfte auch hier eine antiinflammatorische Wirkung haben. Da gibt es vereinzelte Daten. Nur das Problem bei Vitamin D ist interessanterweise die Compliance. Also egal, was man dem Patienten für Produkte verordnet, einmal täglich, einmal wöchentlich, zweimal wöchentlich, ist es interessant, wie schnell Vitamin D-Produkte wieder aus der Liste verschwinden und vor allem im Küchenkastel rumstehen. Ich habe mir das so zu Usus gemacht, dass ich all meine Patienten regelmäßig auf Vitamin D-Spiegel kontrolliere. Das heißt, die in der Remission spätestens vor dem Winter und nach dem Winter, um zu schauen, ob das stimmt. Und die im Schub werden von mir eigentlich fast regelmäßig mindestens alle 6 bis 8 Wochen kontrolliert, um auch hier zu kontrollieren, ob die Compliance der Einnahme stimmt. Zusätzlich auch hier wieder die Erinnerung, Vitamin D-Spiegel nicht nur wichtig für den Knochen, das heißt, alleine kann es auch nicht wirken, einmal Calciumspiegel zwischendurch einmal zu kontrollieren. Und eine Knochendichte ist vor allem ganz wichtig, den Patienten regelmäßig angedeihen zu lassen, vor allem den Crohn-Patienten, den Patienten mit wenig Gewicht und vor allem ja, die Steroide stellen auch hier einen Hauptfokus dar, warum ich jemanden zur Knochendichte schicken sollte. Vitamin B12 und Folsäure, das ist schon wieder etwas, was ein bisschen mehr in unseren Köpfen ist. Patienten mit Iliozäkalresektion, bitte dieses auch fix IEM verabreichen. Das macht man im Schnitt alle 3 bis 4 Monate, kontrolliert auch nach, wie der Speicher ist. An dem kann man es ein bisschen adaptieren. Und natürlich dazu die Folsäure, gerade bei jungen Frauen. Und wir haben es ja hier viel mit jungen Menschen zu tun, wo eine Schwangerschaft geplant ist. Bitte dies auch kontrollieren und entsprechend zu substituieren. Und natürlich die Elektrolyte wie Kalium, Magnesium, die verlieren wir natürlich ganz gern bei der Diarrhoe. Da habe ich natürlich das Problem, all das, was ich medizinisch verabreichen kann, sind Präparate, die wiederum Diarrhoe bewirken kann. Da gibt es oft einen Trick, dass man versucht, möglichst niedrig dosierte Magnesiumpräparate zu nehmen, die in 500 Milliliter Wasser in einer Trinkflasche geben und den Patienten eher schluckweise verteilt trinken zu lassen. Und was dann noch häufig übersehen wird, ist einfach mal der Phosphorspiegel und den muss ich vor allem bei Eisengaben zu kontrollieren. Es gibt gewisse Eisenpräparate, die senken den Phosphorspiegel und zwar in einem nicht beträchtlichen Bereich. Das heißt, hier muss ich vorsichtig sein und dann entweder meine IV-Eisensubstitution ändern oder entsprechend auch das Phosphor substituieren, denn die orale Zufuhr von Phosphor über Ernährung ist relativ schwierig.
Frau Benedikt, gibt es Nahrungsmittel, die dazu beitragen können, die gerade angesprochenen Mangelerscheinungen zu korrigieren?
Ja, es gibt sicherlich Lebensmittel auch, die man da verwenden kann. In erster Linie ist sicherlich die optimale Eiweißzufuhr einmal ganz wichtig. Die haben wir ja heute auch schon angesprochen haben. Also da kann man ruhig auf 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Und wie gesagt, man verwendet da sehr gern Molkenprotein, weil das also eben das hochwertigere Eiweiß ist und das also wirklich in Muskelsubstanz wieder gut eingebaut werden kann. Es ist auch so, dass natürlich diese Vitamine und Mineralstoffe auch teilweise durch die Nahrung aufgenommen werden können. Wenn schon in der Remissionsphase ein Eisenmangel vorhanden ist, dann versucht man natürlich auch das oral durch Nahrung einzubinden. Da wären es also eben besonders also eben Fleischprodukte, da ist es aber auch das grüne Gemüse, das einen Teil von Eisen enthält. Aber wichtig ist immer, wenn man eisenhaltige Lebensmittel zu sich nimmt, dass man immer auf die Vitamin C-Zufuhr achtet. Also immer Vitamin C-Produkte dazu, ist Zitrusfrüchte ausgepresst, verdünnt. Das wäre also eine Möglichkeit. Man kann aber genauso einen Sandormsaft nehmen oder einen Johannisbeersaft, der oftmals also für solche Patienten manchmal bekömmlicher ist. Dann haben wir gesagt, das Vitamin B12, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn eine Resektion der Ileocervicalklappe vorhanden ist, dann ist es oftmals, also ist da ein Mangel vorhanden, da muss man mit Infusionen arbeiten. Das wird aber dann eh immer im Labor genau festgestellt, wie weit es fehlt. Vielleicht auch, was ich noch aufmerksam machen möchte, ist das, dass wir oftmals auch Patienten haben, die in einer schwersten Mangelernährung drinnen sind, die auch kaum was essen und auch nicht essen wollen. Und da ist man oft angewiesen, die parenteral zu ernähren. Und da muss man wirklich aufpassen, wenn die also sehr einen schweren Gewichtsverlust haben, dass man nicht jetzt mit voller Tube, mit parenteraler Ernährung da die vollstopfen kann, sondern da ist diese Gefahr des Refeedings da. Also das heißt, sie können praktisch diese Nährstoffe, die man ihnen anbietet, nicht verwerten. Und es gibt also auch dann eine Entgleisung, besonders von Bicarbonat und Phosphor. Und da ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Mediziner oder mit der Medizinerin ganz, ganz wichtig, weil nur so kann man den also dann optimal versorgen.
Und gibt es weiters Nahrungsmittel, die medikamenteninduzierte Nebenwirkungen reduzieren können?
Ja, das ist bei Patienten, die eine Cortisontherapie haben, weil hier ist oftmals der Appetit gesteigert und es kommt oftmals zu einer massiven Gewichtszunahme, wo sie also auch oftmals sehr leiden drunter. Was ist hier wichtig? Eine gute Fettqualität, Zucker unbedingt zu vermeiden und statt Salz eher mit Kräutern würzen und natürlich auf die körperliche Aktivität sollte man da also ganz besonders achten. Und eine ausreichende Versorgung von Kalzium und Vitamin D wäre also auch hier sehr notwendig. Und wie wir da schon gesagt haben, der Vitamin D-Spiegel sollte immer gemessen werden. Und manchmal ist es besser, den Betroffenen zu sagen, er sollte jeden Tag seine Vitamin D-Dosis zu sich nehmen, zu seinem Medikament dazu, weil dann vergisst er nicht. Ansonsten nimmt es und dann irgendwann verschwindet es irgendwo hin und dann ist vorbei. Und auch zu fragen, ist Ihnen wirklich lieber in Tropfenform oder in Kapselform, weil das ist völlig egal, in welcher Form man es nimmt, nur die Dosis muss einfach passen.
Frau Dr. Herrn, viele CED-Patientinnen und Patienten klagen über Verdauungsstörungen. Wie kann Ihnen da medikamentös geholfen werden?
Ich glaube, das Erste ist einmal ganz wichtig, dass auch unsere Patienten die Diarrhoe verursacht werden kann durch infektiöse Erreger. Das heißt, bitte immer abklären, wenn es plötzlich zur Diarrhoe kommt, ob nicht irgendwelche Clostridien dahinter stecken, die am häufigsten die Ursache sind. Wenn das nicht der Fall ist und die Patienten schaffen es gar nicht mehr, aus dem Haus zu gehen, dann arbeite ich auch medikamentös. Vorziehen tue ich tatsächlich, das Ernährungsverhalten zu ändern. Und medikamentös stehen die gängigen Präparate zur Verfügung. Das wäre das Loperamid. Das gibt es in Schmelztablettenform, das gibt es als normale Form. Und hier muss man beachten, mein Loperamid mit einem Patienten mit Kurzdarmsyndrom kann ich bis zu 8 Tabletten täglich geben. Der braucht die x-fache Menge von einem mit einer normalen Darm. Auch die Tinktura Opi findet bei uns immer wieder Einsatz. Und dann gibt es natürlich auch Medikamente wie das Dasiktan. Das ist eine Kombination aus der Tanninsäure und einer Gelatine, die die Flüssigkeit aufsaugen können. Oder in speziellen Fällen auch das Rakecatodril. Aber hier würde ich immer möglichst kurzfristig das nur einsetzen und auch möglichst bewusst und mit dem Patienten immer genau den Therapieplan abreden. Aber ich finde nach wie vor, gerade bei der Diarrhoe, da steht eigentlich die Ernährung ganz im Vordergrund und da kann man ganz viel machen.
Frau Benedikt, und was ist hier ernährungstechnisch zu beachten?
Ja, beim Durchfall gibt es zum Beispiel die Karottensuppe nach Moro, ein ganz ein altes Rezept. Und da lässt man einfach die Karotten sehr, sehr lange kochen, püriert die und gibt also Salz dazu. Und die Wirkung ist deswegen vorhanden, weil hier bestimmte Oligosaccharide drinnen sind und die hemmen die Anheftung von schädlichen Keimen an der Schleimhaut. Dann gibt es noch den berühmten geriebenen Apfel. Man muss nicht unbedingt ganz braun werden, sonst da ist er dann schon so unappetitlich, dass die Leute das gar nicht mehr essen wollen. Aber der geriebene Apfel, zum Beispiel mit der Glasreibe gerieben, der enthält also sehr viele Pektine und die werden in Monomeren Galaktoronsäuren gespalten. Dadurch werden die Toxine gebunden und wieder ausgeschieden und das Wachstum der pathogenen Keimen kann gehemmt werden und der Darminhalt eingedickt. Und dann gibt es noch den berühmten Heidelbeertee. Das wird mit getrockneten Heidelbeeren gemacht. Ein Esslöffel auf einen halben Liter Wasser kalt zustellen, dann aufkochen lassen, 10 Minuten stehen lassen. Der enthält sehr viele Gerbstoffe, Anthocyane, das ist dieser dunkelrote Stoff. Und durch die Adsorption werden Bakterien und auch Toxine des Darminhaltes dadurch gebunden. Dieser Heidelbeertee wirkt auch leicht antiseptisch und hemmt damit also die Entwicklung pathogener Keime. Und die Darmflora wird aber dadurch nicht ungünstig beeinflusst. Ein Präparat, das man also auch noch nehmen kann, oder einen natürlichen Stoff, das ist die Flohsamenschalen. Die löst man praktisch, also einen Kaffeelöffel auf 200 Milliliter Wasser auf. Beim Durchfall kann man ruhig ein bisschen weniger Wasser nehmen. Auch das bindet praktisch also und bindet diese pathogenen Keime oder dickt eben den Darminhalt auch gut ein oder macht ihn einfach also voluminöser. Da gibt es aber auch noch lösliche Ballaststoffe dazu, die auch im Handel sind, die als Nahrungsergänzungen in Apotheken erhältlich sind. Das ist zum Beispiel auf Bohrkernmehl aufgebaut. Die brauchen nur in Wasser angerührt werden und können so getrunken werden und haben also auch diese gute Wirkung auch für Obstipation, aber auch bei Durchfall verwendbar.
Meteorismus, also Blähungen, ist wohl eine der am häufigsten beklagten Symptome. Gibt es hier Medikamente, die eingesetzt werden können?
Also ich glaube, dass der Meteorismus die große Stärke natürlich in der Ernährung hat und in der richtigen Ernährungsberatung. Von meiner Seite kann ich tatsächlich medikamentös extrem wenig dagegen tun. Ich kann zwar die Schmerzen ein bisschen lindern, da gibt es gewisse spasmolytisch wirkende Medikamente und ich kann natürlich auch, es gibt jetzt sogenannte Simetikone, die ein bisschen diese Gase binden können, anwenden, aber im Prinzip, da gibt es von der medizinischen Seite her wenig dazu zu sagen.
Ja, es ist auch wieder die Frage, der Betroffene muss einmal gefragt werden, ob er wirklich gut kaut, nicht zu schnell isst, sich Zeit nimmt zum Essen und ob er die festen Nahrungsmittel immer mit der Flüssigkeit verbindet, weil dann ist immer wieder dieses gute Kaufverhalten einfach nicht vorhanden. Es gibt natürlich auch blähende Nahrungsmittel, frisches Brot, Vollkornprodukte, Gemüsesorten, die blähen können. Aber trotzdem sollte immer auch noch zusätzlich daran gedacht werden, dass es sich um eine Laktoseintoleranz oder um eine Fructose-Malabsorption handeln kann. Das sollte unbedingt abgeklärt werden. Auch eine Histaminunverträglichkeit könnte es sein. Und das müsste vorerst also eben abgeklärt werden. Aber was oftmals ganz gut wirkt, statt einem Medikament, sind oftmals gute Teemischungen, die entblähend wirken. Das wäre zum Beispiel der Fencheltee oder der Kümmeltee, die man da also verwenden kann. Ich mache das auch immer ganz gerne, so Teemischungen zu machen, weil dann schmecken die oftmals besser. Und da wäre es zum Beispiel gerade mit der Zitronenmelisse und Fenchel und Kamille zu mischen. Das ist also etwas, was viel, viel besser akzeptiert wird. Und wiederum gehört dazu, dass man es also wirklich nicht sehr stark macht, diese Tees, sondern eher in einer leichten Form. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn Teemischungen oder überhaupt Tee abgelehnt wird, dass man auch zum Beispiel verwendet Kümmelöl, das geht also auch, oder leichtes Pfefferminzöl, das leicht entbläht.
Unverträglichkeiten waren gerade schon Thema. Viele Patientinnen und Patienten halten sich an strikte Diäten. Teilweise leben sie auch komplett glutenfrei. Wann ist das denn sinnvoll und wann nicht, Frau Dr. Herren?
Wichtig ist wirklich hier festzuhalten, es gibt wirklich keine Hinweise, dass das Eliminieren von gewissen Nahrungsmitteln Schübe verhindern kann. Es kann vielleicht Symptome kurzfristig bessern, aber sicher auch nicht dauerhaft. Das heißt, wenn man den Verdacht hat auf Intoleranzen, dann sollte das ja wirklich gezielt abgeklärt werden. Und da gibt es eben die entsprechenden Tests, auch bei uns an der Klinik, für die Patienten sogar gratis dazu. Ein bisschen Augenmerk muss man teilweise auf das Histamin auch setzen. Das kann man sehr gut sogar mit einfach Führen von Tagebüchern und in Absprache mit der Diätologin bestätigen. Und ganz modern ist leider nach wie vor diese glutenfreie Kost. Und das ist ein Riesenproblem, weil eine Zöliakie, was die Patienten oft glauben, dass sie auch haben, besteht in ganz seltenen Fällen mit einem Morbus Crohn vielleicht kombiniert. Aber ganz einfach bitte unter glutenhaltiger Kost eine Laborbestimmung auf die Transglutaminase IgA und dazu noch die IgA-Gesamt. Immunglobuline machen, denn häufig hat man hier einen Immunglobulin-A-Mangel, sodass dann der Test nicht auswertbar wäre, und schauen, ob das nämlich stimmt. Und es macht nur Sinn, glutenfrei sich zu ernähren, wenn wirklich eine Zöliakie vorhanden ist. Und so exotische Sachen wie eine IgE-assoziierte Weizenallergie und Nicht-Zöliakie, Weizensensitivität, das sieht man ganz kaum. Und deswegen bitte Patienten abklären und medizinisch betreuen.
Und was passiert dann, Frau Benedikt, wenn ein positiver Intoleranztest vorliegt?
Wenn ein positiver Intoleranztest vorliegt, dann wird dementsprechend gehandelt. Bei der Laktose ist es einfach, dass man zu laktosefreien Produkten greift. Das ist also ganz einfach. Es gibt heute schon eine Menge von Lebensmitteln, die laktosefrei auch produziert werden. Bei der Milch wird einfach das Ferment Lactase zugesetzt und damit, also dieser Milchzucker ist dann in der Milch gespalten. Wichtig ist nur vielleicht zu achten, manche nehmen oftmals gerne so nebenbei noch Schüsslersalze oder irgendwelche homöopathischen Globulis in hohen Dosen, und die sind also meist auf Milchzuckerbasis, und auf das sollte man also da noch drauf hinweisen. Bei der Fructose-Malabsorption ist es immer so, dass das oftmals gar nicht so richtig vorhanden ist, sondern das einfach aufgrund der Erkrankung des Obst in großen Mengen, besonders in Fruchtsaftform, nicht gut vertragen wird. Und hier kann man zwar den Patienten anbieten, er sollte einmal eine zweiwöchige Karenzphase machen, aber ja nicht länger, weil er sonst einfach in eine Mangelernährung genauso wieder hineinschlittern kann. Beim Histamin, wenn der Verdacht ist, das kann man heute schlecht feststellen, also wie gesagt, also eher durch ein Ernährungsprotokoll oder guten ernährungstherapeutischen Nachfragen. Und auch hier wäre es wichtig, einfach nur eine zweiwöchige Karenzphase zu machen und dann wieder zu sagen, wie weit kann der Körper wieder Histamin tolerieren. Das ist immer ein bisschen eine aufwendige Sache für eine Diätologin, aber es macht sie bezahlbar, wenn man das einmal intensiv durchbespricht, weil die Gefahr immer ganz groß ist, dass es da zu einer Mangelernährung kommen kann. Und wie gesagt, beim Gluten sind wir immer sehr, sehr vorsichtig. Es wäre ein Fauxpas, einfach zu sagen, na, probieren Sie halt einmal eine glutenfreie Diät. Das muss vorher abgeklärt werden, dass ja keine Zöliakie dahinter steckt. Und dann kann man also mit dem Betroffenen wahrscheinlich mit einem guten Gespräch ihn auch gut aufklären, dass man ihm also einfach auch ernährungsphysiologisch das Ganze gut erklärt, dass er das also auch versteht, dass das nicht unbedingt notwendig ist, sich da ganz genau daran zu halten.
Kommen wir zum Schluss noch zu einer häufigen Symptomatik bei Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, der Stenose. Was kann man hier aus medizinischer Sicht tun?
Aus medizinischer Sicht sind wir ziemlich die Hände gebunden. Also man versucht, den Patienten vor der Operation zu wahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich kann einmal endoskopisch dilatieren. Wichtig von meiner Seite her ist es, die Inflammation mit medikamentösen Therapien gut zu beherrschen, um diese Stenosen nicht zu verlängern. Und in Zukunft wird es am Markt dann antifibrotische Therapien geben, aber das ist noch eine gute Zukunftsmusik. Was wichtiger ist, ist, den Patienten auch vor der Symptomatik zu wahren. Und da geht es dann auch wieder retour Richtung Ernährungsberatung und einer speziellen Kostform.
Und bei dieser Kostform ist es ganz, ganz wichtig, den Betroffenen aufmerksam zu machen, dass er wirklich gut kauen sollte. Man empfiehlt manchmal eine sehr weiche Kostform, sogar manchmal also püriert zum Beispiel am Anfang, aber auch die sollte gut eingespeichelt werden, weil besonders also die Verdauung ja schon im Mund beginnt, besonders mit den Kohlenhydraten, dass man nicht sonstige unverträgliche oder Belastungen dazu hat, dass er nicht dann an Blähungen wieder leidet. Und da eignen sich also oftmals sehr, sehr gut zum Beispiel so dicke Suppen, Fleisch ganz fein geschnitten oder faschiert zum Beispiel. Dann diese ganzen faserreichen Produkte sollte man da weglassen. Tomaten zum Beispiel schälen, keinen Spargel zu geben. Dann diese Nüsse sind manchmal auch gefährlich, wenn dann nur in fein geriebener Form. Und natürlich ist es wieder die Vorsicht gegeben, dass man sagt, naja, man könnte ja irgendwelche Grießbreis oder sowas geben, dass man wirklich darauf achtet, dass er wieder zu ausreichend Eiweiß kommt. Und das kann man auch ganz gut zum Beispiel mit Suppen, die man mit Eiweiß legiert, oder ein leichtes Rührei zum Beispiel geben, ein Püree dazu. Und damit kann man die also auch sehr abwechslungsreich ernähren, aber man muss sie immer auf ihr Essverhalten aufmerksam machen. Das ist also ganz wichtig.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Sie hörten ein Audioangebot von Springer Medizin. Weiterführende Informationen finden Sie unten in den Shownotes. Den Multiple-Choice-Test zu dieser DFP-Audiofortbildung zum Thema Entzündungen vorbeugen, Schübe lindern, Ernährungsempfehlungen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen finden Sie auf www.meindfp.at oder auf www.springermedizin.at. Dort finden Sie auch weitere DFP-Audio-Fortbildungen aus dem Bereich der Gastroenterologie, etwa zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie lange medikamentös therapieren, wie früh operieren. Diese Audio-Fortbildung entstand mit freundlicher Unterstützung der Pfizer Corporation Austria GmbH Wien und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Produktion Marlene Nowotny.